Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zu meiner 13. Folge Ninas Magie. Und ich finde, weil es die 13. ist, darf es eine Folge sein heute über archaische Urweiblichkeit. 13, die Zahl des Mondes, die weibliche Zahl, die Zahl der 13 Mondmonate im Jahr und einfach für mich eine magische Glückszahl, die aber gerne zu einer Unglückszahl degradiert wurde, und ich möchte dieser Zahl wieder zu ihrem Recht verhelfen, denn es ist eine sehr positive und eben auch weibliche Zahl. Heute geht es nicht nur um die Zahl 13 und die Weiblichkeit, sondern vor allen Dingen um das Märchen Frau Holle. Denn jetzt ist November und der dunkle Monat hat begonnen. Alles ist jetzt etwas zurückgefahren in der Natur. Die Tage sind kurz, vielleicht auch feucht und kühl. Und da lade ich dich jetzt einfach ein. Wenn du die Möglichkeit hast, dann koch dir jetzt einen Tee oder ein anderes schönes Getränk, das du gerne trinkst. Und mach's dir bequem, vielleicht mit deiner Kuscheldecke, vielleicht auf dem Sofa, vielleicht auch mit einer Wärmflasche und schönen Kuschelsocken. Und du darfst jetzt dir die nächsten Minuten einfach Zeit für dich nehmen und zuhören. Und natürlich, wenn du mich kennst, ich werde dir bestimmt nicht einfach das Märchen vorlesen, tschüss, vorbei, Ende, sondern du erfährst sehr viel Hintergrundwissen, sehr viel über die Symbolik, über die Wurzeln über diese Symbolik in diesem Märchen, das wirklich sehr alte Wurzeln hat und ganz viel Wissen und Weisheit in sich trägt. Dazu sollten wir auch erstmal wissen, dass die Brüder Grimm, die ungefähr 1815 rum diese Kinder- und Hausmärchen herausgegeben haben, ja auch nur Geschichten, die sie selbst im Volke gehört haben, aufgeschrieben haben. Und diese Geschichten sind so alt wie die Menschheit, die natürlich immer wieder verändert wurden im Kontext der Zeit, der Gesellschaft, der aktuellen Kultur und auch Religion, dann immer wieder angepasst wurde. Und wir befinden uns bei den Gebrüdern Grimm im 19. Jahrhundert, und das war jetzt auch nicht so sehr geprägt von der Emanzipation der Frau. Es war ein sehr traditionelles Rollenverhältnis. Die Frau, die natürlich nicht so, sagen wir mal, Freiheiten hatte wie der Mann, der auch nicht so viel zugetraut wurde, die dann auch gerne unterschätzt wurde oder vielleicht auch nicht so wertgeschätzt wurde. Und das ist natürlich auch sehr geprägt im pädagogischen Sinne. Nicht umsonst haben die Brüder Grimm die Märchen ja auch untertitelt mit Kinder- und Hausmärchen, was dem Ganzen nicht meiner Meinung nach so gerecht wird und das Ganze verfälscht, denn die Märchen sind nicht für Kinder. Und natürlich werden Kindern Märchen erzählt. Bis heute gibt es auch Kindermärchensendungen, Kindermärchenfilme, Kindermärchenbücher. Aber das ist so diese etwas modifizierte Variante, die viele Dinge verharmlost, nicht ganz so drastisch darstellt, viele Sachen auch einfach weglässt. Denn Märchen sind keine Kindergeschichten. Märchen sind uralte Sagen und symbolische Weisheiten, weitergegeben über Jahrhunderte, Jahrtausende, immer wieder weitererzählt. Das ist einfach, die Menschen sind die Märchen und Märchen sind die Menschen. Und deswegen ist natürlich auch, wie haben das die Brüder Grimm im 19. Jahrhundert aufgeschrieben, war natürlich auch geprägt von der Gesellschaft und auch der Rolle der Frau im 19. Jahrhundert, in der Gesellschaft, im Deutschland der Gebrüder Grimm. Deswegen dürfen wir das auch nicht allzu wortwörtlich nehmen, dass genau so das Märchen ist und gar nicht anders. Aber nichtsdestotrotz nutze ich die Ausgabe, die Märchen der Brüder Grimm, die rausgegeben wurde in der Variante 1857. Also das ist doch noch mal ein paar Jährchen jünger als die 1815 Variante. Aber das ist so mehr oder weniger schon die 19. Jahrhundert Variante. Aber bevor wir jetzt so richtig losstarten mit dem Märchen, erst einmal Werbung. Wenn du schon länger meinem Podcast lauschst, weißt du, mein Werbepartner ist Duja und Carmen. Das ist ein Familienunternehmen aus der Pfalz, das sich die Hautpflege auf die Fahne geschrieben hat. Und zwar die einfache, achtsame Hautpflege, weniger ist mehr. Und die, wo es vor allen Dingen auch um Selbstliebe und um Nachhaltigkeit geht. Und ein Produkt, das ich wirklich liebe und täglich mehrfach nutze, ist der Toner. Der Toner, der gleichzeitig auch ein Serum ist. Und Duja und Carmen sagt dazu, dass es die Talgproduktion reguliert und es Entzündungen lindert und die natürliche Kollagenproduktion stimuliert mit nachgewiesener Anti-Aging-Wirkung. Und der Soforteffekt ist wirklich sichtbar. Die Poren sind verfeinert und deine Haut ist erfrischt und langanhaltend auch mit Feuchtigkeit versorgt. Du kannst es, also diesen Toner kannst du anwenden direkt nach deiner Gesichtsreinigung. Nimmst du so 1, 2, 3 Pumpstöße, je nachdem, was du da brauchst. Probier es aus. Ich nehme eigentlich immer so 2. Also zu 2 Pumpstöße auf deine Handfläche auftragen und dann im Gesicht großzügig und auch gerne auf den Hals verteilen. Und die Hauptinhaltsstoffe sind zum Beispiel 5% Niacinamid und das Niacinamid reguliert die Talgproduktion, verfeinert die Poren und beugt Entzündungen vor. Es unterstützt Feuchtigkeit und Fett zu binden und die Hautbarriere zu stärken. Rötungen und Hyperpigmentierung werden reduziert. Und da muss ich auch dazu sagen, ich persönlich habe auch genau diese Erfahrung gemacht. Ich habe auch immer ja so ein bisschen Rötungen im Gesicht gehabt, immer so erweiterte Äderchen. Habe ich irgendwie aus, das ist so genetisch in meiner Familie, irgendwie hat es auch meine Oma gehabt. Und wenn ich das jetzt länger nutze, diese Hautpflegeprodukte von Duja und Carmen, habe ich das auch bei mir gemerkt. Also, Rötungen und Hyperpigmentierung werden reduziert. Durch den hohen Wirkstoffgehalt stimuliert das Vitamin die Kollagenproduktion und hat somit einen Anti-Aging-Effekt. Lotusextrakt reduziert die Aktivität der Talgdrüsen mit einem nachweislichen Soforteffekt. Es hat eine adstringierende und besänftigende Wirkung auf irritierte Haut. Und auch Akne-Läsionen werden reduziert und die Haut geschützt. Saccharidisomerate sorgen für intensive, tiefenwirksame Feuchtigkeit. Dies ist wichtig, um die Verhornung geschmeidig zu halten. Wenn du denkst, das hört sich gut an, geh gerne auf die Seite von Duja und Carmen. Und wenn du was bestellen möchtest, gib den Code NINASMAGIE10 ein. NINASMAGIE einfach zusammengeschrieben und direkt die 10 dahinter. NINASMAGIE10. Dann erhältst du auf deine Bestellung 10% Rabatt. Nutze also den Code NINASMAGIE10. Werbung Ende. Frau Holle. Eine Witwe hatte 2 Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber und die andere musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Da möchte ich dir kurz was dazu sagen über die spinnenden Frauen. Das war wirklich eine, weil wir sind gerade bei den Wurzeln und bei der Archaik. Spinnen war eine urweibliche Arbeit. Schon in mythologischer, grauer Vorzeit, wo es nur Sagen und ja auch noch Märchen, Wirklichkeit waren, wie es so schön heißt. Also ganz, ganz früher in den Wurzeln war es auch eine Göttin, zum Beispiel in der griechischen Mythologie Athene selbst, die auch das Spinnenrad oder selbst auch gesponnen hat. Und es gab auch in der nordischen Mythologie die Schicksalsgöttinnen, Urd, Verdandi und Schuld. Die haben mit ihren Schicksalsfäden die Schicksale aller Menschen gewoben. Also ihr seht, das Spinnen und Weben, eine urweibliche, göttliche sogar Eigenschaft. Und auch Königinnen haben auch gewebt und gesponnen. Es war also jetzt keine niedere Dienstmagdarbeit, sondern es war einfach eine normale Frauenarbeit. Interessant, es gibt auch in der Mythologie der Griechen die Geschichte um Arachne, die Athene herausgefordert hat in einem Wettkampf des Webens und hat dort dann tatsächlich, sagen wir mal, wenn wir ehrlich sind, Athene auch besiegt. Aber Athene hat das natürlich nicht gelten lassen und Arachne in eine Spinne verwandelt. Und wir kennen ja auch noch Arachnophobie, ist die Angst vor Spinnen. Also da steckt dieses griechische Wort drin. Arachne hat übrigens auch noch, badass wie sie war, in ihren Teppich hat sie dann auch noch alle Szenen der Götter beim Fremdgehen und alle amoröse Abenteuer der Götter und Göttinnen mit eingewoben. Und das hat natürlich noch besonders provoziert. Okay, also don't do that. Göttinnen und Götter sollte man nicht herausfordern und provozieren, sonst könntest du als Spinne enden. Und da steckt ja auch schon das Wort drin, Spinne. Spinnen, also wir sehen schon die Wurzeln. Also wir halten fest, die Arbeit des Mädchens, dass sie am Brunnen täglich sitzen und spinnen muss, war eine urweibliche Arbeit und somit war es unnatürlich, dass die hässliche und faule Tochter eben nicht gesponnen hat. Das war unnatürlich, denn jede Frau, das ist verbunden mit der Weiblichkeit, ist das Spinnen. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Wir wissen, sie musste so viel spinnen, dass sie blutige Finger bekommen hat. Da bückte es sich damit in den Brunnen, also mit der Spule, und wollte sie abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach: »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf.« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Achtung, Symbolik, der Brunnen. Natürlich ist der Brunnen eine symbolische Bedeutung. Es ist der Übergang ins tiefe Dunkel springen. Es ist die symbolische Bedeutung auch für das Jenseits oder zumindest die Schwelle und den Übergang ins Jenseits. Also wir dürfen es jetzt so verstehen, dass das Mädchen in diesen Brunnen springt, in diesen Übergang ins Dunkel, um im Jenseits nach seiner Spule zu suchen. Es verlor die Besinnung und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viel tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es weiter und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief: »Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich bin schon längst ausgebacken.« Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Und auch hier Symbolik-Alarm. Die Wiese, wo die Sonne scheint, wo alles so grünt und blüht, ist die Jenseitswiese, der ewige Frühling im Jenseits. Und auch das Brot und der Backofen, Symbolik, denn das Brot ist sowas wie das Baby, das aus dem Backofen der Gebärmutter herausgezogen wird, herauskommt. Das im Backofen, man muss wirklich sagen, es ist keine Neuigkeit wahrscheinlich für euch, dass der Backofen symbolisch für die Gebärmutter, für den weiblichen Schoß steht. Und das Brot, das im Backofen fertig gebacken und dann herausgezogen wird, wird verglichen mit dem Baby, das im Mutterleib heranwächst und wenn es dann ausgebacken ist, herausgezogen wird. Also auch hier sehr viel Symbolik. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voller Äpfel und rief ihm zu: »Ach, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.« Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als es alle auf einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es weiter. Die Äpfel. Das klassischste aller klassischsten Symbole für das Leben, das ewige Leben, auch die ewige Jugend. In so, so vielen Geschichten, Sagen, Mythen kommen diese Äpfel vor. Wir kennen sie sogar aus der Bibel, da allerdings eher im negativen Kontext, weil die Äpfel sollten ja nicht gepflückt werden in der Bibel und vor allen Dingen nicht gegessen werden. Wir kennen die Geschichte. Aber sonst war es eine göttliche Speise, zum Beispiel in der nordischen Mythologie war es die Göttin Freya, die goldenen Äpfel der Jugend umsorgt und gepflegt hatte, um sie dann den Göttern zur Speise zu geben. Denn die Götter mussten diese Äpfel essen, sonst wären sie alt und vertrocknet geworden. Also die Götter, nicht die Äpfel. Und man kennt es auch aus dem nordischen Kontext gibt es auch eine Vorstellung, dass es die Göttin Iduna gibt, Iduna, die auch für die goldenen Äpfel zuständig ist. Es gibt auch die Geschichte, vielleicht kennt ihr das auch von Avalon, das ist die Apfelinsel, da wachsen die Apfelbäume, das ist auch die Jenseitsinsel. Da kommt man nur hin, wenn man gestorben ist oder wenn man durch die Nebel Avalons geht und dort auch wieder ewiger Frühling, Äpfel, obwohl ja hier im Herbst reif sind, aber das nimmt man da nicht so streng, ne? Und auch in der griechischen Mythologie gibt es die Geschichte, dass Gaia, die Mutter Erde selbst, Hera, der Göttin Hera die goldenen Äpfel geschenkt hat. Und die Gärten der Hesperiden, da passen die Nymphen auf diese goldenen Äpfel auf, die dann übrigens auch Herkules mitgenommen hat, die aber dann später wieder dorthin zurückkamen. In vielen Märchen gibt es auch die Äpfel, die weiße Schlange zum Beispiel, auch ein bisschen Herkules-ähnlich Geschichte und der Teufel mit den drei goldenen Haaren, da gibt es auch eine Episode darin, wo es darum geht, dass es auch einen Apfelbaum gibt mit goldenen Äpfeln. Es ist also ein sehr, sehr beliebtes Motiv. Die Äpfel. Gut, endlich kam es, das Mädchen, zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll's dir gut gehen. Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. Ich bin die Frau Holle.« Die Frau Holle habt ihr wahrscheinlich auch nicht nur aus dem Märchen natürlich schon gekannt, sondern auch vielleicht auch zu meinem vorigen Podcast, als ich etwas über Samhain und Halloween erzählt habe. Frau Holle ist eine uralte Göttin, die auch so alt ist wahrscheinlich wie die Menschen an sich. Solange man sich irgendwelche Geschichten erzählt hat, gibt es Frau Holle, die auch als Erdgöttin, als Muttergöttin, aber auch als Göttin des Todes, Gottgöttin aber auch, die bei der wilden Jagd dabei ist, die Kinderseelen ins Jenseits bringt. Sie hat sehr, sehr viele Gesichter und es gibt auch kein ganz eindeutiges Bild von Frau Holle. Und man assoziiert zum Beispiel auch mit der Frau Holle das Tier Gans, also die Gans. Deswegen auch Gänsefedern, die Daunen, die dann auch ausgeschüttelt werden und als Schnee zur Erde fallen. Vergleiche damit das Märchen Die Gänsemagd. Das ist das Märchen mit diesem armen Pferd Falada, wir erinnern uns. Und dass die arme Prinzessin, die als Gänsemagd auf der Wiese ihre goldenen Haare im Wind flattern lässt und die Gänse hütet, bis dann die Geschichte rauskommt, dass sie ja eigentlich die Königstochter ist und die falsche Braut am Ende dann doch entlarvt wird. Das nur nebenbei. Also auch hier wieder die Gans, die Gänse und Frau Holle assoziiert. Und da als die jungfräuliche, schöne Göttin der ewigen Jugend, also auch als Muttergöttin verehrt. Und der Schnee, so hat man auch früher, als das Ganze, als unsere Kultur noch etwas sehr stark mit der Natur verbunden war, alles landwirtschaftlicher orientiert war, da war es wichtig, dass Schnee auf die Felder gefallen ist. Und dann hat man auch irgendwann geglaubt, hat man das Ganze auch so ein bisschen mythologisch angeschaut und gesagt, nur wenn der Schnee als Decke auf den Feldern liegt, werden sie wieder fruchtbar sein im Frühjahr. Und so sehen wir auch, dass es wichtig war, was Frau Holle getan hat, nämlich die Fruchtbarkeitsgöttin hiermit, dass sie die Felder fruchtbar macht, indem sie den Schnee auf die Felder fallen lässt. Und der Schnee fällt auch so wie Federn oft, wenn es so schöne Schneeflocken sind. Der Schnee ist weiß, steht auch für die Unschuld, für das Neue, aber auch für die Kälte, für den ewigen Schlaf. Okay, gehen wir mal weiter. Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gut Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes.
Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle. Da ward es traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war, ob es ihm hier gleich viel tausendmal besser ging als zu Haus. So hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr, ich hab den Jammer nach Hause gekriegt. Und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder hinauf zu den Meinigen. Da, Achtung, wie das formuliert ist, ist nämlich auch interessant. Sie sagt nämlich, sie ist unten. Und jetzt will sie wieder hoch. Weil wir erinnern uns, sie ist ja auch nach unten gesprungen. In den Brunnen, nach unten, in die Unterwelt. Und sie ist jetzt in der Unterwelt bei Frau Holle. Obwohl wir ja eigentlich immer so eine Assoziation haben wie, die Betten werden ausgeschüttelt und die fallen nach unten auf die Felder. So haben wir immer gedacht, ah ja, okay, sie ist jetzt irgendwo oben im Himmel, weil die Federn, die Schneeflocken fallen ja nach unten auf die Erde, also muss sie oben sein. Aber hier sagt sie nochmal eindeutig, sie ist unten, sie ist in der Unterwelt. Und jetzt möchte sie wieder hinauf in die Oberwelt. Und da können wir auch damit sehen, dass die Seele im Jenseits, in der Unterwelt, das Heimweh hat nach einer neuen Inkarnation, nach einem neuen Leben. Die Seele möchte wieder neu geboren werden. Und das sagt sie jetzt auch zur Frau Holle. Sie, mir geht's hier super bei dir, aber ich möchte gerne wieder auf die Erde. Und da sagt die Frau Holle, es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst. Und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Da ward das Tor verschlossen und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief, Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hie. Da sehen wir auch erstmal das Tor. Ja, es ist jetzt wieder eine Schwelle, ein Übergang. Das Tor wird aufgetan. Und das Mädchen übertritt diese Schwelle wieder in die Welt. Und es ist zu verstehen, wie das Karma. Wir kennen das Karma, dass wir, wenn wir viele gute Taten und Gedanken hatten und einfach geholfen haben, positiv waren, dann haben wir, wie so heißt, gutes Karma. Es bleibt an uns haften und verfolgt uns auch in andere Inkarnationen. Und an diesem Mädchen, weil alles so positiv und sie hat alles so wunderbar gemacht und hat die Aufgaben erfüllt, hat sie dann auch ein gutes Karma und das Gold von den vorherigen Welten und Leben bleibt an ihr hängen. Und jetzt geht sie auch mit gutem Karma, ihre Seele, und sie ist vereint wieder mit ihrem Karma und dem Körper, hat sie dieses Gold an sich, das an ihr haften bleibt. Und man darf es jetzt auch nicht ganz so verstehen, wie vielleicht gerne im 19. Jahrhundert oder auch noch im 20. dann immer mitgeteilt wurde, nur wenn das Mädchen fleißig ist, dann ist es alles gut. Wenn du faul bist, dann ist es nicht gut. Sei eine gute Hausfrau, sei ein gutes Mädchen. Das ist viel zu kurz gegriffen, diese Interpretation. Und meiner Meinung nach ist das auch gar nicht das Thema. Das Thema ist nicht, sei ein gutes Mädchen und sei fleißig und tu, was dir gesagt wird, dann wird alles gut, sondern es geht einfach um dieses Helfen, um was Gutes tun, um positiv zu sein, um gute Gedanken zu haben und eben auch, wie du siehst, symbolisch auch dieses Weibliche zu tun, Spinnen und Brot und Äpfel, das sind alles weibliche symbolische Bedeutungen hier. Ja, also auf jeden Fall, wir wissen es, geht sie durch das Tor und der Hahn kräht. Und jetzt kommt auch noch mal eine Symbolik. Also wir sehen hier, ihr könnt eine Strichliste machen mit Symbolen dieses Märchens. Der Hahn. Es ist der Verkünder an der Schwelle. Denn der Hahn ist an der Schwelle von der Nacht zum Tag. Also ist der Hahn auch hier der Schwellenbote, der sagt, hallo, der Tag beginnt und hier ist unsere goldene Jungfrau. Und falls ihr mal nach oben auf eine Kirchturmspitze gucken wollt, an einigen Kirchtürmen sehen wir auch einen Hahn oder auch manchmal ganz profan Wetterhahn, wo dann eben so alle vier Himmelsrichtungen noch angebracht sind und dann, je nachdem, wohin sich's dreht, sieht man dann auch, aus welcher Richtung der Wind kommt. Der Hahn auf einer meistens katholischen Kirche oder war vielleicht früher mal katholisch, auch wenn vielleicht mittlerweile eine evangelische Kirche drin ist. Ursprünglich war das aber in und auf den katholischen Kirchtürmen der Hahn. Also achtet mal drauf. Gut, also da ging das Mädchen hinein zu seiner Mutter. Weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester natürlich gut aufgenommen. Ne? Wir wissen es. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen hässlichen und faulen Tochter natürlich gerne dasselbe Glück verschaffen. Die andere Tochter, wie gesagt, musste sich an den Brunnen setzen und spinnen, und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in den Finger und stieß sich die Hand in die Dornenhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Hier natürlich nach dem Motto, wie kann ich es abkürzen? Wir wissen, das ist keine gute Idee, das ist wie Betrug. Das ist auch Selbstbetrug, aber auch Betrug. Einfach so, ja, ich setze mich dann halt mal dahin und dann tue ich so, als ob ich spinnen würde. Und dann steche ich mir aber einfach in den Finger oder halte mir die Finger in die Dornenhecke. Und dann springe ich einfach selber hinein und die Spule werfe ich auch selber hinein. Ihr merkt schon, wenn es so forciert ist, wenn es nicht aus dem Herzen kommt, wenn es nicht ehrlich ist, dann wird es nicht zum Erfolg führen. Es ist nicht ehrlich. Es ist Betrug. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, »Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgebacken.« Die Faule aber antwortete, »Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen,« und ging fort. Also auch hier, sie erfüllt nicht die Aufgabe, archaische Weiblichkeit, Brot, Backofen. Und die Faule so, »Nö, mach ich nicht.« Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief, »Ach, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.« Sie antwortete aber, »Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen.« Und ging damit weiter. Also auch hier, sie erfüllt auch nicht diese Aufgabe. Die faule und hässliche Tochter möchte auch nicht sich um das ewige Leben, um die goldenen Äpfel, um die Götternahrung kümmern und möchte sich damit auch gar nicht um ihre eigene Seele kümmern, um ihre Seelenaufgabe. Sie möchte sich auch nicht mit sich selbst auseinandersetzen oder auch mal ein bisschen ihren Hintern hochkriegen, um für sich selbst, für ihre Weiterentwicklung was zu tun. Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie ja von ihren großen Zähnen schon gehört hatte und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Nach dem Motto, naja gut, ich mach's mal halt, weil ich weiß ja, ich krieg ja am Ende Gold. Aber so lange hat dann ihre Ausdauer nicht gehalten, denn auch schon am zweiten Tag fing sie an zu faulenzen und am dritten Tag noch mehr. Da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie sich's gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Also sie macht einfach nichts. Sie ist faul, sie möchte sich nicht bemühen, sie möchte nicht ihre Seele erlösen und sie möchte nicht ein bisschen ihrem Schicksal folgen, das Schicksal weben. Sie möchte gar nichts tun. und kann sich zu gar nichts aufraffen. Da hat auch Frau Holle bald keinen Bock mehr, wie es hier steht. Da ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, yeah, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttelt. Das ist zur Belohnung deiner Dienste, sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie ward ganz mit Pech bedeckt und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief, Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hi. Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. So wie das Gold bei der goldenen Jungfrau, wie es auch in anderen Märchenvarianten heißt, die Goldmarie, so wie das Gold bei der Goldmarie nicht abgeht, so geht das Pech bei der Pechmarie nicht ab. Das ist das Karma. Man kann es nicht einfach abschütteln und abwaschen. Du kannst dich nur selbst einfach in die Verantwortung nehmen. Dein Schicksal ist deine Verantwortung und dein Leben ist deine Verantwortung. Und das sind auch diese Botschaften der Märchen und nicht die Moral. Bist du ein fleißiges Mädchen, dann bekommst du auch ganz viel Gold. Sondern es ist wirklich, geht tiefer, dein Schicksal, deine Seele, dein Karma. Und wir sehen auch so, so viel Symbolik da drin und wir können uns gerne davon inspirieren lassen, unser eigenes Leben zu überdenken und vielleicht mal zu schauen, was können wir jetzt gerade in dem Augenblick tun, um unser Schicksal weiter zu spinnen. Deswegen auch die Spule. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann bekommt nämlich die Frau, die Goldmarie von der Frau Holle die Spule wieder, wenn sie durch das Tor wieder in die Welt zurückgeht. Und die Pechmarie bekommt die Spule nicht. Es wird zumindest nicht erwähnt. Und die Spule ist auch das Symbol für, da spule ich meinen Lebensfaden auf und mein Lebensfaden, der dann gesponnen wird. Und die goldene Jungfrau, die fleißige, die hat eben die Chance, ihr Schicksal weiter zu weben und einen neuen Sinn zu geben und weiter etwas für ihre Seele zu tun, bis sie dann wieder Erlösung findet. Es ist diese Botschaft oder sehr viele Botschaften, Impulse und Inspiration in, fast jedem Märchen. Man, denke ich mir auch so, manche Märchen so, aha, okay, weil die so verquer sind. Aber viele Märchen können uns bereichern. Und die Märchen sind wichtig. Also erzählt euch weiter Märchen, lest weiter Märchen und jetzt gerade im dunklen Novembermonat, lasst es doch einfach zu eurem Märchenmonat werden. Das war Ninas Magie, zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.